Das ist ein Video aus 1992, die Olympischen Spiele. Und ich hoffe, dass ihr dieses Bild bei dem, was wir jetzt gemeinsam durchdenken wollen, dass ihr das Bild im Kopf behaltet. Deshalb, weil so sind Väter. Jim Redmond ist dazugekommen, als sein Sohn Derek eine schwerere Verletzung gehabt hat in diesem Sprint, in dem er ganz hoffnungsvoll reingegangen ist und wo er dann ungefähr auf der Mitte der Strecke dann diese Verletzung erlitten hat und wo sein Vater dann rausgesprintet ist, weil sie vorher sich versprochen hatten, wir bringen dieses Rennen zu Ende, egal wie. Ich will mit uns beten und dann will ich mit euch über Väter und Söhne nachdenken und das anhand der Geschichte, die wir schon in den letzten Wochen angefangen haben, und ein, zwei Sachen weiter mit euch durchdenken, weil ich glaube, dass sie sehr entscheidend sind und ganz grundlegend sind und deutlich machen, wie Gott sich unsere Beziehung zu ihm vorstellt. Mögt ihr nochmal mit mir aufstehen? Ich würde gerne mit uns beten. Vater, du bist ein guter Vater. Ganz anders, als wir menschlichen Väter sind. Ich danke dir dafür, dass du der Vater bist, der voller Liebe auf uns schaut. Und ich wünsche mir so sehr durch das, was wir jetzt gemeinsam durchdenken, dass das so viel deutlicher wird. Danke dafür, dass es um dein Wort geht, was du uns sagen willst. Und ich bitte dich darum, dass du mich gebrauchst, dass ich das deutlich ausdrücken kann. Amen. Setzt euch gerne. Ich will euch auch in der Fahrhallo sagen, schön, dass ihr dabei seid, dass wir das zusammen gemeinsam durchdenken können. Ich will noch mal am Anfang kurz sagen, wir tun das tatsächlich anhand dieses Buches, was wir gemeinsam lesen. Und wenn dich das Buch interessiert, wenn du bisher noch nicht weißt, um welches Buch es geht, das gibt es hier unten am Stand, das gibt es auch in der Fahr am Stand. Informiert euch gerne darüber. Und ich sage auch noch mal, was der Kern der Geschichte ist, nämlich es geht darum, Gott zu sagen, Gott, wenn du da bist, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und in diesen 30 Tagen, wo wir diese Predigtreihe haben, das Gott ganz ehrlich zu sagen, Gott, ich weiß nicht, ob du da bist. Gott, ich weiß nicht, ob du existierst. Gott, ich habe vielleicht auch bisher mich überhaupt nicht da groß informiert oder ich habe mir darüber gar keine großen Gedanken gemacht. Aber wenn das wirklich wahr ist, dann will ich dich besser kennenlernen. Dann will ich besser verstehen, wer du bist. Und wenn du an dieser Stelle Gesprächsbedarf hast, wenn du deine Fragen stellen willst oder deinen Zweifel ausdrücken willst, dann besteht die Möglichkeit, das zu tun. Jetzt, das ist hier so, das ist in der Fahr so, dann nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee. Ich werde am Stand stehen, es werden andere Leute sein, die du gerne ansprechen kannst. Vielleicht denkst du auch, ich habe da tiefere Fragen. Ich würde da gerne ein bisschen mehr wissen. Triff uns gerne in der Woche. Wir machen einen Termin aus und wir können über diese Dinge gemeinsam reden. Es geht um diese Geschichte, die Jesus sich ausgedacht hat, aber das mit einem ganz tiefen Sinn, nämlich um deutlich zu machen, wie Gott uns sieht, wie er sich die Beziehung zu uns wünscht. Wir haben das in den letzten Wochen schon angefangen zu lesen, dass ein Sohn seinem Vater sagt, Vater, gib mir mein Erbe, jetzt schon alles. Und dieser Sohn setzt das um in Geld, verkauft das alles und zieht weit weg von seinem Vater. Und er bringt dort dieses Geld durch. Er macht das, was ihm Spaß macht, feiert das, wofür er denkt, sein Geld irgendwie sinnvoll ist. Und dann kommt es zu einer Situation, dass sein Geld alle ist. In einem schwierigen Moment, nämlich in diesem Land, wo er ist, wird das Essen knapp. Und er muss irgendwie gucken, dass er rumkommt und er landet bei einem Bauern beim Schweinehüten. Er wünscht sich eigentlich, dass er von dem essen kann, was die Schweine da kriegen, aber auch das erlaubt der Bauer ihm nicht. Und dann kommt er in einem Moment, wo er da sitzt, und ich will an dieser Stelle mit uns weiter lesen, nämlich Lukas 15 ab Vers 17. da steht dieses über den Sohn. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viel Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dieser Sohn hat verstanden, dass er einen Neuanfang braucht. Ich bin froh, lasst mich das einfach mal in Klammern sagen, was in den letzten Wochen an dieser Geschichte schon passiert ist. Dass Leute wirklich für sich glauben und verstanden haben, dass sie diesen Neuanfang mit Jesus brauchen und dass sie diesen Schritt gemacht haben und gesagt haben, ich möchte mit diesem Gott neu anfangen. Das gilt für mich, diese Sohnensituation dafür bei den Schweinen und sie gesagt haben, ich möchte das. Oder dass Leute angefangen haben und zu sagen, ich möchte tatsächlich anfangen, mit diesem Gott zu reden. Dass sie angefangen haben zu beten. Vorher war Gott für sie eine unbekannte Größe und jetzt haben sie angefangen, mit Gott zu beten. Klasse. Sehr schön. Das, was der Sohn hier versteht und was ich hoffe, dass das durch das deutlich wird, was ich jetzt mit euch an Gedanken teile, ist, der Sohn hat verstanden, dass er die nächsten Schritte, er ist zur Besinnung gekommen, aber die nächsten Schritte schafft er auf keinen Fall alleine. Drei Dinge, die ich mit uns durchdenken will, drei Schritte, die er geht. Das erste ist, Hilfe, ich sehe das Problem. Der Sohn in dieser Geschichte ergibt zwei Stichworte, die das Problem, sein Problem ganz gut beschreiben. Jesus lässt diesen Sohn in der Geschichte Folgendes sagen. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Der Sohn gibt hier das Stichwort, nämlich die Frage ist, was ist Sünde? Wenn ich mit Leuten rede, und vielleicht ist es bei dir völlig anders, aber wenn ich mit Leuten rede, dann verstehen viele unter Sünde Lügen, Stehlen, wenn es ganz schlimm kommt, Morden. Und das stimmt, dass das Sünde ist. Aber ich hoffe, dass du verstehst, dass das eigentliche Problem bei Sünde, dass das eigentliche Problem viel tiefer liegt. Der Kern der Sünde ist meine kaputte Beziehung zu Gott. Nicht, dass du mich an dieser Stelle falsch verstehst. Das bedeutet nicht, wenn ich sage, meine kaputte Beziehung zu Gott, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass ich bewusst gesagt habe, Gott, du interessierst mich nicht, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, dass ich so eine absichtliche Entscheidung getroffen habe gegen Gott. Sondern das kann auch manchmal so ein schweigender, nichts gesagter Prozess sein. Einfach, dass ich mein Leben lebe und ich lebe mein Leben ohne Gott und ich finde das ganz gut ohne Gott. Ich treffe meine Entscheidungen ohne Gott und das ist... Aber meine Beziehung zu Gott ist nicht existent. Und die Bibel sagt, das bedeutet, dass deine Beziehung zu deinem Schöpfer, zu dem, der dir das Leben gibt, kaputt ist. Und dieser Grund, meine fehlende Beziehung zu Gott, dieser Grund, dass ich in meiner Beziehung zu Gott kaputt bin, das hat Konsequenzen. Das hat Auswirkungen. Deshalb bin ich nicht immer ehrlich. Deshalb bin ich nicht immer liebevoll. Deshalb wähle ich manchmal Worte, die andere verletzen. Gott hat dich und mich ursprünglich nicht so gemacht. Aber das ist dabei herausgekommen, weil wir es als Söhne und Töchter ohne Gott wollten. Und deshalb braucht es, es ist notwendig, es ist Voraussetzung, dass ich verstehe, wie dieser Sohn in dieser Geschichte, dass ich verstehe, ich habe mich versündigt. Vater, ich habe mich versündigt. Vater, ich habe hier ein Problem, das ich selber von alleine nicht lösen kann. Wenn ich nachdenke und ich habe mit Schrecken nachgedacht, dass ich schon 28 Jahre Pastor bin. Es ist für mich eine überraschende Zahl gewesen, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich überlege, in dieser Zeit, wenn ich mit Leuten gesprochen habe darüber, wie die sich für den christlichen Glauben interessiert haben, die darüber nachgedacht haben, ist das was für mich, will ich das? Die dann wirklich ernsthaft überlegt haben, ob sie anfangen, an Jesus zu glauben und es dann doch nicht getan haben. Wenn ich dir sagen müsste, was die Leute davon abgehalten hat, ich müsste da nicht groß lange nachdenken. Dann gibt es solche Momente, wo Leute dann gesagt haben, ist es wirklich nötig mit diesem Gott? Ist es wirklich nötig, das so mit Kirche und Bibel und all das? Da gehen Leute hin, die sonst im Leben nicht klarkommen, oder? Die so eine Krücke fürs Leben brauchen, die irgendwie sowas brauchen, damit sie irgendwie für sich selbst klarkommen. Und es stimmt, an der entscheidenden Stelle meines Lebens komme ich nicht klar. Es gibt niemanden, der davon alleine klarkommt. Sonst, nicht, dass du mich falsch verstehst, ich finde mein Leben im Kern ganz gut. Ich liebe meine Frau, ich glaube, wir haben tolle Kinder. Mein Leben ist ganz entspannt. Ich bräuchte da, also von daher gesehen, habe ich nicht ein großes Defizit, was Gott so auffüllen muss. Ich glaube nicht an Jesus, weil ich dann mir davon verspreche, dass mein Leben irgendwie besser läuft. Ich bin damit ganz zufrieden. Aber ich brauche Gott, weil ich mein grundlegendes Problem mit der Sünde nicht alleine lösen kann. Und im Bild von dem, was wir da gelesen haben, ist, ich will das aber, ich will zurück wieder zu meinem guten Vater. Ein zweites Problem, was Jesus hier diesen Sohn aussprechen lässt. Der Sohn sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich werde das nie vergessen, es ist ungefähr 2-3 Jahre her, ich bin auf der Straße unterwegs und ich komme zufällig mit jemandem ins Gespräch über Glauben. Und dann fängt mein Gegenüber, ist ein älterer Mann, der sagt dann, Sie sind ganz nett, aber dass das mit mir und Gott nochmal klar werden kann, das glaube ich nicht. In meinem Leben habe ich so viel schlimme Sachen gemacht. Mein Leben ist so, an dieser Stelle, ich schäme mich für das, was ich an der einen oder anderen Stelle gemacht habe. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das wieder zwischen mir und Gott in Ordnung kommen kann. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott mir das vergeben kann. Kann ich einfach so zu Gott kommen? Das ist das, was diesen Sohn beschäftigt. Bin ich es wert? Und das Gute, was ich daran finde, ist, dass der Sohn macht hier nicht auf dicke Hose. Der Sohn sagt nicht, also Paar, eigentlich, ich bin ja gar nicht so ein Schlechter. Also du hast, wenn du mich wieder in deinem Team hast, dann ist doch alles wieder gut und so weiter. Schwamm drüber, lass uns mal so tun, als ob da nichts gewesen ist. Der Sohn sieht sein Problem ganz genau. Wenn ich zu Gott komme, dann kann Gott mit mir nichts anfangen, wenn ich immer noch so tue, als ob es zwischen mir und Gott kein Problem gibt. Aber ich bin meinem Vater richtig, wenn ich verstehe, die beiden Sachen hier aus der Geschichte, ich bin Sünder. Ich habe hier ein grundsätzliches Problem mit Gott, weil ich daran schuld bin. Und eigentlich wäre ich es nicht wert. Und wenn ich damit zum Vater gehe, weil ich Hilfe brauche, mein zweiter Gedanke, ich brauche Hilfe, das war wenigstens das, was dem Sohn hier klar wird. Ich brauche die Hilfe meines Vaters. Ich komme hier mit meiner Schweinesituation nicht mehr heraus, wenn ich nicht Hilfe bekomme. Die einzige Lösung, die ihm einfällt, bei meinem Vater, wenn ich wieder zu ihm zurückkehre, dann bekomme ich Hilfe. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du gerne solche Momente hast, wo du dann eingestehen musst, ich komme von alleine hier nicht raus. Ich komme nicht selber um die Ecke. Ich habe keine Möglichkeiten mehr, die mir einfallen, wie ich das lösen kann. Und Männer, ich glaube, an dieser Stelle haben wir es besonders schwierig. Ihr Frauen seid da irgendwie besser dran. Zu sagen, ich brauche Hilfe, Das ist nach meiner Erfahrung besonders eine Herausforderung für uns Männer. Ich kenne das so. Katrin fragt mich, meine Frau fragt mich, na Marco, wie ist? Sie merkt genau an dieser Stelle, dass ich da gerade am Nachdenken bin, dass ich nicht genau weiß, wie dieses Problem gelöst werden soll. Und dann verziehe ich mich an meinem Büro, denke und mache und tue. Und dann komme ich irgendwann runter und sage, so, jetzt habe ich's. Und sagt Katrin zu mir, also, war doch was? Ich glaube, ich bin da mit so einem Verhalten nicht ganz alleine damit, dass wir Jungs erstmal das Problem mit uns und für uns bearbeitet kriegen müssen, dass wir dann gerne mit einer Lösung rauskommen. Und dann macht es uns das manchmal schwer. Und in der Kirche, weil ich da Hilfe bekomme, weil es da eine Lösung gibt, das fällt wenigen ein. Und in der Kirche, da bin ich dann auch in einem Gottesdienst, da singen die Leute. Und das letzte Mal gesungen habe ich im Stadion und das, naja, singen, also wir waren da ein bisschen lauter. Und ich lass mich offen sein an dieser Stelle. Ich mag das auch nicht. Ich wäre auch lieber gerne der Erfolgreiche, der Starke, der die Lösung weiß, der Macher. Ich mag es gerne, wenn die Sachen klappen. Und dann muss ich um Hilfe bitten. Aber genau das ist das, was Jesus mit dieser Geschichte sagen will. Die Lösung des Problems gibt es nur durch Hilfe zu Hause. Und nach Hause geht es nur, wenn ich diese Hilfe annehme. Wenn ich mir das nicht eingestehe, dann schaffe ich das nicht. In 2. Samuel 22, Vers 28 steht, über Gott steht da, du hilfst denen, die sich helfen lassen und sich selbst nicht überschätzen. Und ich will dir sagen, welche Hilfe ich im Kern brauche. Ich brauche im Kern, dass mein Vater, mein himmlischer Vater, mich in den Arm nimmt und mir vergibt. Ich brauche, dass meine Beziehung zu meinem Schöpfer wieder in Ordnung kommt. Ich brauche, dass Gott mir Sinn und Bedeutung gibt, dass ich das von ihm her bekomme. Er weiß, wozu das alles mit meinem Leben und so gut ist. Ich brauche, dass mein Wert von ihm herkommt und dass meine verzweifelte Suche nach Bedeutung durch ihn durchbrochen wird. Aber zuerst brauche ich schlicht die Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Und wenn du heute aus diesem Gottesdienst gehst, dann hoffe ich, dass das, was ich dir jetzt beschreibe, dass das in deinem Kopf bleibt, dass du das behältst und dass du weiter darüber nachdenkst. Denn das Dritte ist für mich, egal ob du heute dich zum ersten Mal mit dem Glauben an Jesus beschäftigst oder ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, wenn du an dieser Stelle nicht irgendwie auch ein Stück emotional zuckst, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also dann, weil es ist etwas, was so stark ist. Ich hoffe, dass ich das gut beschreiben kann, was hier in der Geschichte passiert. Wenn der Sohn von dem Vater das Erbe verlangt, dann sagt er im Grunde genommen damit, Vater, ich wollte, du wärst tot. Vater, du verlierst zwar durch mein Theater mit diesem Ganzen, du verlierst zwar das Gesicht vor dem ganzen Ort, aber das ist mir egal. Die Leute werden dich entsetzt anschauen, dass du dich so auf meinen Vorschlag einlässt. Und Vater, was das für Folgen für dich hat, was das für dich bedeutet, das ist mir egal, weil Vater, du bist mir nicht wichtig. Und dass wir das verstehen, das passiert nicht in einer deutschen anonymen Großstadt, wo keiner so groß von dem anderen mitbekommt oder was auch immer. Das ist ein Dorf in Israel, wo jeder mitbekommt, wo jeder weiß, was der andere tut. Und wo die anderen Leute im Ort emotional darauf reagieren, wie ätzend sich dieser Sohn seinem Vater gegenüber verhalten hat. Und ich glaube und ich hoffe, dass ich das gut erklären kann, weil hier etwas mitschwingt, was für die Zuhörer damals eine ganz klare Sache war, was eine Gewohnheit gewesen ist, die wir heute nicht so haben und deshalb verstehen müssen. Denn hier in Vers 20 steht, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater, der Sohn macht sich auf den Weg zu seinem Vater, dieser sah ihn schon von Weitem kommen voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Die Hilfe des Vaters für seinen hilflosen Sohn sieht so aus. Der Vater läuft seinem Sohn entgegen. Das ist schon damals etwas total Ungewöhnliches. Ihr müsst euch vorstellen, der Vater ist ein ehrwürdiger Mann. Und ein ehrwürdiger Mann läuft nicht. Wenn man genau hier reinguckt, steht da, der Vater fängt an zu rennen. Das ist etwas, was in dieser Kultur mit Vätern überhaupt nicht passiert. Er schreitet, weil er will seine Würde ausdrücken. Und dann sieht er seinen Sohn, wie er von weit weg kommt. Das heißt, dieser Vater hat die ganze Zeit darauf gewartet. Er hatte sehnsüchtig auf seinen Sohn gewartet, dass er endlich nach Hause kommt, dass endlich wieder alles gut wird. Da freut sich sein Vater drauf, da sehnt er sich nach. Das ist etwas, was er so sehr will. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was in diesem Moment mitschwingt. Die Leute damals bei Jesus wissen, was hier eigentlich passieren sollte. Der Sohn weiß, was ihn eigentlich erwarten sollte. Wer einmal in der damaligen Kultur, wer einmal seinen Vater in so einer Situation verlassen hat, wer seine Familie in so einer Situation verlassen hat, der ist völlig entehrt. Der war tot für die Familie und tot für den Ort. Der Sohn hat seine Beziehung zu seiner Familie, zu dem Ort zerstört. In dem Moment, wo der Sohn für das Dorf sichtbar wird, passiert Folgendes. Die Dorfgemeinschaft kommt zusammen und einer aus dieser Dorfgemeinschaft, ich habe keinen besseren Gefäß gefunden als so ein Dings, der nimmt das in die Hand. Und der ganze Ort kommt zusammen und tritt diesem Sohn entgegen. Der Sohn kommt immer näher und er sieht ein Pulk von Leuten. Und einer hat so ein Gefäß in der Hand. Und der Sohn weiß, was jetzt passiert. Nämlich, was sie machen werden ist, vor seiner Nase werden sie dieses Ding auf den... Ich mach's jetzt nicht, aber ich habe mir das überlegt. Ich wollte euch nicht erschrecken, aber der schmeißt dieses Ding mit Karacho auf den Boden. Und was dieser Ort damit sagen will, ist Folgendes. Du hast diese Beziehung zu uns schäbig zerstört. So wie diese Scherben auf dem Boden liegen, so gibt es nichts, was du hier zu erwarten hast. Und ihr müsst euch vorstellen, in diesem Moment stehen die Leute da vor diesem Sohn. Oder der Sohn kommt näher und diese Leute stehen da und machen das. Und jetzt läuft der Vater, der läuft an diesen Leuten vorbei und läuft seinem Sohn entgegen. Und die Leute sind völlig irritiert, weil alles, was sie erwarten haben, ist aber nicht das. Und der Vater läuft an diesen Leuten vorbei und nimmt seinen Sohn in den Arm und küsst ihn ab. Alles, was der Sohn erwartet hat, aber nicht das. Der hat sich ja schon seinen Spruch zurechtgelegt. Aber dass der Vater jetzt so auf seinen Sohn reagiert. Dazu ist wichtig, dass du verstehst, ich hoffe, dass das in deinem Kopf bleibt. Gott sagt, so sehne ich mich nach der Beziehung zu dir. Du bist so wie dieser Sohn. Ich liebe dich so sehr. Die Beziehung zu dir ist mir so wichtig. Es ist mir völlig egal, was die anderen davon denken. Das ist mir völlig egal. Ich sehne mich nach dieser Beziehung zu dir. Ich sehne mich danach, dir vergeben zu können. Und Gott rennt dir entgegen und er hofft so sehr, dass du kommst. Dazu ist es wichtig, dass du verstehst, du brauchst diesen himmlischen Vater, damit es wirklich in Ordnung kommt in deinem Leben. Du brauchst diesen himmlischen Vater. Ich brauche seine Hilfe, um wieder nach Hause kommen zu können. Ich alleine schaffe das nicht. Das, was im Hintergrund mitschwingt, ist, der Vater nimmt nimmt diese Schande, die eigentlich seinen Sohn treffen soll, dieses seltsame Verhalten, wo alle ihn anstarren, weil das so seltsam merkwürdig ist, wo Leute den Kopf schütteln und so. Der Vater erträgt das, dass er sich nicht so benimmt, wie die so ehrenhaft. Und das nimmt er auf sich, damit sein Sohn nicht diese Schande hat. Das, was am Kreuz auf Golgatha passiert ist, dass Gott die ganze Schande, die eigentlich mich hätte treffen müssen, weil ich mich genauso wie dieser Sohn verhalten habe, das trifft mich nicht, weil Jesus es auf sich genommen hat. Er hat dafür bezahlt. Und Gottes Angebot, um in diesem Geschichte zu sprechen, seine Hilfe ist, er hat alles für dich getan. Du kannst nach Hause kommen. Er vergibt dir gerne. Und das Einzige, worum es geht, ist, dass du sagst, ja, darauf verlasse ich mich. Ja, das möchte ich. Ich möchte nach Hause kommen und ich möchte mir vergeben lassen. Und ich bin so dankbar, dass du mein liebender Vater bist. Das ist das, worum es geht. Und ich möchte das heute Morgen ganz konkret machen. Wir werden gleich noch ein Stück Musik hören, aber vorher will ich mit uns beten. Wenn du denkst, das ist ein Gebet für dich, der du am Überlegen bist, ob du diese Beziehung zu Gott möchtest. Und wenn du diese Beziehung zu Gott möchtest, dann will ich dir etwas vorbeten. Und wenn das deine Sache ist, die du möchtest, dann sagst du am Schluss Amen dazu. Amen bedeutet, so ist das, so soll das sein. So soll das für mich sein, sagst du damit. Und wenn das etwas ist, was du möchtest, dann sagst du am Schluss einfach Amen. Und es ist in meinen Worten die einfache Bitte an Gott, dass er dich vergebend in den Arm nimmt. Und dass zwischen ihm und dir wieder alles gut ist. Ich will mit uns beten, wir bleiben dazu sitzen. Lieber Vater, ich bin so dankbar für diese Geschichte, dass sie so deutlich macht, wie sehr du mich und wie sehr du uns liebst. Vater, und ich will es den Leuten unter uns einfacher machen, das auszudrücken, wenn sie auch diese Vergebung wollen, wenn sie diese Beziehung wollen wieder zurück zu dir nach Hause. Vater, an ihrer Stelle will ich dich bitten, vergib du mir. Vater, ich habe verstanden, dass du dieser liebende Vater bist, der auf mich wartet. Und ich will wieder zu dir nach Hause kommen. Mein Problem ist meine Sünde, meine Trennung von dir. Ich habe ohne dich gelebt und ich will das nicht mehr. Ich will, dass du jetzt mein Leben bestimmst. Und wenn das ist, was du willst, dann sagst du innerlich oder äußerlich Amen. Wir hören noch ein Stück Musik.